ganz absichtlich hierher gekommen sind heute Nachmittag oder ob sie zufällig mir mit in der wachsenden Kirche sind. Herzlich willkommen zum Dialogforum unter den Linden. Bei diesem Dialogforum unter den Linden sind wir heute mit einem Thema und darüber freue ich mich ganz besonders, einer auch sehr anerkannten wissenschaftlichen Persönlichkeit unterwegs, mit der Kirche und auch so ein kirchliches Gebäude nicht notwendigerweise und immer ständig in Verbindung gebracht wird. Es wird heute um die Fragen von Naturwissenschaft und Gesellschaft, naturwissenschaftliche Erkenntnisse und ihre Aufnahme, Abwehr durch die Gesellschaft, ihre Akzeptanz gehen. Und unser Gesprächspartner an dieser Stelle, mein Name ist Dekan Ralf Albrecht hier von der Evangelischen Kirche Nagold. Unser Gesprächspartner ist Herr Professor Dieter Leibfritz. Herzlich willkommen, sehr geehrter lieber Herr Professor. Ich finde es schon mal ein ganz klasse Zeichen von Akzeptanz von Seiten der Naturwissenschaft, dass Sie sich einem solchen Dialogforum stellen. Wie oft sind Sie im Laufe Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn in solchen Foren, wo, und dazu gehöre ich auf jeden Fall, Leute, die von Naturwissenschaft ganz wenig Ahnung haben, sich dem Gespräch und dem Hören und dem Herüber- und Hinübersprechen gestellt haben? Wie viele dieser Foren haben Sie im Laufe Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn erlebt?
Da reicht eigentlich eine Hand, eher weniger als fünf. Normalerweise, also in dieser Konstellation, im Dialog mit der Kirche, könnte ich mich jetzt im Moment gar nicht an irgendein Ereignis erinnern, wo dieses passiert ist. Allerdings ist es in der Tat so, wenn man die letzten 30, 35 Jahre Revue passieren lässt, der Wissenschaft öfters zum Vorwurf gemacht worden, dass sie eigentlich die Gesellschaft und deren Ansprüche nicht zur Kenntnis nehme und aus dem Grund immer gefordert worden ist, man müsse auch das, was dort passiert, so vermitteln können, dass jemand, der von der Materie a priori nichts versteht, dieses auch nachvollziehen kann. Insofern ist das im Moment ein Prozess. Und derjenige, der also nicht auf die Gesellschaft zugehen kann, lebt relativ isoliert.
Jetzt ist ja so, nebst dem, dass man sagt, wir versuchen hier noch irgendwie so klarzukommen, dass wir einigermaßen mit nicht allzu viel Pfiffen hier unterwegs sind. Nun sagt man ja immer, ja, die Wissenschaft muss auf die Gesellschaft zugehen. Sie haben ja vielleicht auch gar nicht so viele Einladungen erhalten, wie jetzt zum Beispiel zu so einem Gespräch heute.
Haben Sie nicht unrecht, die Einladungen halten sich in Grenzen. Traditionell geht ja immer noch dieses Bomo rum, dass die Wissenschaft in ihrem elfenbeinernen Turm lebe, was sicherlich dem Umstand Rechnung trägt, dass das, was im Moment an der Front der Wissenschaft passiert, natürlich relativ schwierig zu vermitteln ist. Wäre das so simpel, dass man in allen Details es begreifen könnte, dann müsste man keine Spezialisten haben, die dieses erforschen. Insofern ist es eigentlich fast trivial. Andererseits ist der Dualismus eben darin begründet, dass die Gesellschaft die Wissenschaft finanziert. Das Geld, und wenn ich jetzt mal die Wissenschaft in dem Sinne und die Naturwissenschaften speziell nehme, die nicht in der Industrie passiert, und der Löwenanteil passiert ja nicht in der Industrie, sondern an den Hochschulen und wissenschaftlichen Institutionen wie Max Planck, Fraunhofer und so weiter, dann kommt ja das Geld alles aus der Gesellschaft. Wobei dann die Wissenschaft als Gegenleistung einerseits die Personen ausbildet, die später in der Industrie oder in anderen Institutionen arbeiten sollen, diesen Ausbildungsauftrag hat, und andererseits natürlich ihr zugestanden wird, dass sie Forschung betreiben kann und dafür Mittel zur Verfügung bekommt. Historisch gesehen, insofern war das vielleicht in der Vergangenheit noch mehr begründet, vom elfenbeinernen Turm zu reden, da hat die Gesellschaft die Universitäten alimentiert. Das heißt also, wenn jemand berufen wurde auf ein Ordinariat, dann hat er a priori so viel Geld zur Verfügung gestellt bekommen, dass er seine Forschung betreiben kann. Dieses ist heutzutage natürlich nicht mehr der Fall. Die Grundausstattung, die ist also zum Leben zu wenig und zum Sterben etwas zu viel, aber nicht nur marginal zu viel. Das heißt also, man muss, wenn man erfolgreich wissenschaftlich arbeiten will, auch heute hinreichend viel Drittmittel einwerben, was automatisch bedeutet, dass das, was man bearbeiten möchte, eine gewisse Akzeptanz benötigt. Sonst kriegt man kein Geld dafür. Also insofern ist natürlich eine Kontrolle a priori auch schon da.
Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Niemand wird als Naturwissenschaftler geboren, aber, oder vielleicht ja doch, aber man wird dazu. Wie kam es zu Ihrem Interesse, ganz speziell diesen Bereich der Wissenschaften näher sich zu widmen? Sind Sie doch der geborene Naturwissenschaftler?
Diese Frage kann man eigentlich nur zögerlich beantworten, weil manchmal kommt das fast so wie ein Billardspiel vor. Man stößt an Grenzen, wird wieder reflektiert, das nimmt eine andere Wendung. Also die Zahl derjenigen, die auf die Welt kommen und mehr oder weniger ab 5 Jahre alt schon wissen, wo das im Endeffekt landen wird, ich glaube, die ist relativ gering. Man spricht zwar immer mal wieder von den Überfliegern, die jetzt so das BOMO auch trotz der Universität ihren wissenschaftlichen Weg gehen, keine Frage. Aber wo es im Endeffekt landet, hängt mit Sicherheit von Zufälligkeiten ab. Das können Lehrer sein, das können Erlebnisse sein, die beeindrucken und jemanden dazu bringen, dass er bestimmte Dinge tut. Also normalerweise läuft es nicht so ganz geradlinig. Es gibt vielleicht im Bereich der Kunst Sonderbegabungen, wo es eher prädestiniert ist, dass es geradlinig geht, aber in der Wissenschaft glaube ich eigentlich nicht, dass man von vornherein die Kategorie dessen, was man später wählt, sei es Chemie, Physik oder so, das sicher nicht vorbestimmt.
Bei Ihnen denke ich, wenn ich Sie so reden höre, ein unfassbar reflektierter, analytischer Mensch muss die wissenschaftliche Karriere doch auch schon ein bisschen in der Schulzeit absehbar gewesen sein, oder? Sie haben jetzt von Überflieger gesprochen, also zumindest Ihr Abitur war besser als meins. Meins war auch nicht schlecht, aber ich bin halt Pfarrer geworden, wisst ihr?
Weiß ich nicht. Man weiß inzwischen eigentlich auch entwicklungsbiologisch, dass bestimmte Fähigkeiten nicht so bei jedem Menschen zur selben Zeit passieren. Es gibt die sogenannten Spätentwickler. Wir hatten vor einiger Zeit auch mal so ein Abituriententreffen. Man ist erstaunt, welcher Mensch welchen Weg gegangen ist, und man hätte es vorher sicherlich nicht prognostiziert. Also es macht sich so in den Lebensläufen manchmal ganz gut, wenn das steht, also das und das war das Schlüsselerlebnis oder so und so war das vorgeprägt. Aber man darf dieses im Zweifelsfall in Frage stellen.
Also es ist dann mehr, dass man später mal seine Biografie nochmal interpretiert, als dass man sagen kann, daran lag es im Einzelnen genau. Sie sind Naturwissenschaftler und stehen insofern auch, wir haben es ja gerade schon kurz angerissen, für einen Bereich unserer Gesellschaft, wo die Freiheit, nämlich die Freiheit von Forschung und Lehre an den entsprechenden Universitäten garantiert und auch wirklich ein hohes Gut ist. Auf der anderen Seite haben Sie gesprochen, dass die Gesellschaft auch eine Akzeptanz dafür braucht. Das ist ja immer eine gewisse Gratwanderung. Auf der einen Seite, ich möchte ganz frei forschen können. Und auf der anderen Seite, ich brauche, wenn ich nicht als völlig verkanntes Genie einmal in die Geschichte eingehen möchte, auch eine Vermittlung dessen, was Freiheit und Forschung ist. Wie sind Sie, wie gehen Sie mit diesem Zwiespalt um?
Wie gesagt, die Freiheit der Forschung ist natürlich grundgesetzlich garantiert. Und wenn es zum Konflikt kommt, sprechen die Gerichte auch entsprechende Urteile, dem dann Rechnung getragen wird. In der Praxis sieht es natürlich zum Teil ganz, ganz anders aus. Der erste Hintergrund, der die Freiheit nicht beeinträchtigen kann, wenn sie kein Geld für diese Forschung betreiben, und es gibt so gut wie keine Disziplin mehr, die ohne entsprechende materiellen Ressourcen auskommen kann. Insbesondere in den Naturwissenschaften ist es heute ein sehr anspruchsvoller Wettbewerb, und wenn Sie das bei Lichte betrachtet sehen, können eigentlich nur vergleichsweise reiche Nationen entsprechend anspruchsvolle Forschung betreiben. Also sind wir in einer glücklichen Lage, dass das in Deutschland Tradition hat. Viele Jahre war Deutschland eigentlich auch das Vorbild, wie Wissenschaft organisiert sein sollte. Insofern hat es Tradition und hat auch Tradition in der Gesellschaft, dass man dieses finanziell fördern muss. Aber die Gesellschaft, wenn man sie mal in das Wortes weitester Bedeutung nimmt, hat natürlich auch jetzt zunehmend Kontrollen eingeführt. Man hat gesehen, dass bestimmte wissenschaftliche Bereiche a priori nicht kontrollierbar sind. Deswegen muss vieles genehmigt werden. Sei es, wenn sie Tierversuche machen, sei es, wenn sie medizinische Forschung betreiben, muss man Ethikkommissionen fragen. In der Kernenergie gibt es auch entsprechende Gremien, denen ein bestimmtes Vorhaben vorher vorgelegt werden muss. Auf die Art und Weise hat der Gesetzgeber oder glaubte der Gesetzgeber sicherstellen zu können, dass nichts gemacht wird, was falsch interpretiert werden kann. Wenn sich jetzt aber alle Beteiligten an diese Spielregeln halten würden, auch die Gesellschaft natürlich, da gibt es viele, die diesem Gremium misstrauen, die sagen, die sind ja selber irgendwie voreingenommen und das müssen wir selber in die Hand nehmen. Und dann kommt es eben dann zu vergleichsweise rabiaten Auseinandersetzungen, die in keinem Falle im Interesse der Wissenschaft sein können, aber auch natürlich nicht im Interesse der Gesellschaft.
Da haben also Gesellschaft und Wissenschaft ein gemeinsames Interesse, dass hier Dinge dann zum Wohl der Menschen vorangehen. Jetzt sind Sie noch in einem Bereich der Naturwissenschaft tätig, dem unterstelle ich jetzt einfach mal, dass er auch gesellschaftlich nicht in diesen verschiedenen Bereichen die allergrößte Vorakzeptanz hat, wenn man das Wort Chemie, Chemiker nennt. Da wird sich die Begeisterung in Grenzen halten, wenn man in so einer Runde sagt, ich bin übrigens Chemiker. Können Sie aus Ihren reichen Forschungen schon mal einen Bereich benennen, wo Sie sagen, da habe ich auf jeden Fall auch gesellschaftsrelevant zeigen können, wie groß der Nutzen und die Akzeptanz dieses Forschungsbereichs meiner Tätigkeit ist?
Da muss ich jetzt fast mit einer Ausrede kommen. Insofern, lassen Sie mich ein bisschen ausholen. Einer der großen Vorzüge der Freiheit der Wissenschaft ist eigentlich in folgendem Umstand zu sehen, dass man zwar, wenn man berufen wird, auf eine Professur eine bestimmte Verpflichtung übernommen hat in der Lehre, also bestimmte Kategorien muss man einfach machen und das bis ans Ende seiner aktiven Laufzeit. Aber man ist frei, das Arbeitsgebiet zu wählen. Vorausgesetzt, es gibt jemand Geld dafür. Das wird er tun, wenn das, was man bearbeitet, erfolgreich ist. Und dann wird man natürlich auch wieder Gelder bekommen. Insofern muss ich jetzt in dem Sinne eine Ausflucht nehmen, weil ich zwar Chemie studiert hatte, aber relativ frühzeitig in medizinische oder biochemische Anwendungen von der sogenannten Kernresonanzspektroskopie gegangen bin. Und mit das Wichtigste, was wir seinerzeit mal bearbeitet hatten, um eines herauszugreifen, das war der Nachweis, dass man beim Gehirninfarkt, beim Eintritt des Infarktes schon in etwa nach 7 Minuten sagen kann, welches Areal betroffen ist, ob es regeneriert, wie es regeneriert. Insofern haben die mehr medizinisch orientierten Anwendungen da vielleicht die größere Nachhaltigkeit erzeugt, als das, was ich in der Anfangszeit chemisch getan habe.
Ein Bereich, in dem Sie auch sehr stark tätig waren und sind, ist der Bereich der sogenannten medizinischen Bildgebung. Den Begriff sollten Sie mal erklären und sehen, was das oder uns zeigen, was das mit unserem Alltag bei Arzt- und Krankenhausbesuch und so weiter zu tun hat und was die Wissenschaft da im Guten hat bewirken können.
Fangen wir vielleicht mit einem saloppen Spruch an. Der eine oder andere, wenn er wieder heimkommt, sagt, man hat mich in die Röhre geschoben. Das kann zweierlei bedeutet haben. Entweder ist er einer Computertomographie-Untersuchung unterzogen worden oder war es eine MR-Tomographie. Das Wunschziel aller medizinischen Bildgebung ist natürlich, dass man möglichst detailliert über das Innere im Menschen Auskunft bekommt und nach Möglichkeit so, dass dieses dem Organismus keinen Schaden zufügt. Da hat die Röntgentechnik und die Computertomographie ist ja eine Röntgentechnik natürlich den einen Nachteil, dass die Strahlenart, die verwendet wird, in Röntgenstrahlen, bezeichnet man als invasiv und ionisierend. Das heißt, im Prinzip kann die Energie ausreichen, dass es zum Bruch von chemischen Bindungen kommt und da man im Prinzip zumindest also Schaden angerichtet wird. Deswegen sind die Untersuchungstechniken, bei denen man nicht invasiv, also nicht eingreifen, nicht hineinschneiden muss und auch nicht destruktiv, also auch nicht zerstört bei der Bildgebung, sind die Wunschmethoden. Da gibt es im Moment in der Anwendung zwei. Das eine ist der Ultraschall und das andere ist, wie gesagt, die MR-Tomographie. Wobei die MR-Tomographie natürlich die bei weitem größte Anwendungsbreite hat, weil sie nicht nur, wenn man mal vereinfacht, bei der Computertomographie nehmen sie die Dichte der Materie, die den Kontrast bildet, und bei der MR-Tomographie hat man bis zu 10, ja, fast eigentlich mehr als 10 verschiedene kontrastgebende Eigenschaften, die man dort erfassen kann. Insofern ist die Methode einfach wesentlich variabler und auch natürlich dem Ultraschall überlegen, weil sie in das Innere hineinsehen können, insbesondere in die Weichteile. Das heißt, sie sehen, was im Schädel innerhalb des Knochens abläuft, ohne dass sie da hineinschneiden müssen.
Der Laie sagt, ja Mensch, also MRT, das ist ein Schlauch sondersgleichen in der Röhre, da musst du stundenlang liegen, das sind Tage, die will man irgendwie dann gar nicht danach noch einmal irgendwie Revue passieren lassen, so stellt man sich's doch zumindest vor, oder? Können Sie da was dazu sagen, was haben Sie auch, was hat Ihre Forschungsgruppe an der Stelle bewirkt?
Weil Sie jetzt gerade auch noch mal den Unterschied so betont haben, kleines Bomo vorweg. Man nennt diese Methode inzwischen MR-Tomographie. Eigentlich müsste man sie NMR-Tomographie nennen, weil das die Abkürzung ist für Nuclear Magnetic Resonance. Aber die Mediziner hatten geglaubt, wenn sie mit diesem Ausdruck auf die Bevölkerung zugehen, dann geht kein Mensch mehr da rein. Deswegen hat man schamhafterweise das Nuklear vorne wegfallen lassen. Aber es ist natürlich immer noch dieselbe Methode und es ist eine Eigenschaft von Atomkernen, die man ausnutzt. Hat natürlich nichts mit Radioaktivität zu tun, aber auch in diesen einfachen Dingen muss man also die Psychologie manchmal berücksichtigen. Was die MR-Tomographie hauptsächlich bewirkt hat, ist insbesondere, sind Anwendungen eigentlich am Kopf. Nicht so sehr, gut, der Kopf ist natürlich mit das wichtigste Körperorgan, keine Frage, aber der Hauptgrund historisch gesehen, warum man die Untersuchungen am Kopf begonnen hat, weil man einfach den so stabil halten kann, ohne dass es zu Bewegungen kommt. Wenn ich einfach jetzt mal, wenn ich mir eine Aufnahme vom Bauch machen würde und ständig mitatme, dann weiß der Fotograf, dass das verwackelt ist, oder ich muss also zumindest Techniken entwickeln, die verhindern, dass das verwackelt ist. Beim Kopf hat man es vergleichsweise mit wenig Bewegung zu tun. Auch das Innere des Gehirns ist nicht immobil, auch wenn man das vielleicht meinen könnte, aber die, sagen wir mal, die Veränderungen, die Ortsveränderungen durch Bewegung sind so gering, dass man vergleichsweise scharfe Aufnahmen hinbekommen kann. Und dann war das eben weitestgehend terra incognita. Man kam einfach mit medizinischen Bildgebungstechniken nicht in das Schädelinnere oder nur mit geringeren aussageschwachen Ergebnissen. Insofern war es also eine große Marktlücke. Und das hat dann bewirkt, dass die Methode sich schnell durchgesetzt hat. Ihr Riesennachteil bis zum heutigen Tag ist zum einen natürlich der Preis und der Umstand, dass ich vergleichsweise starke homogene Magnetfelder erzeugen müssen. Das geht eigentlich nur in dieser besagten vergleichsweise länglichen Röhre. Menschen, die unter Klaustrophobie leiden, tun sich manchmal schwer damit. Ein zweiter Umstand, der die Untersuchungen vielleicht unangenehm macht, ist, dass man, ich muss jetzt einfach mal einen Fachausdruck brauchen, dass man also zusätzliche Feldgradienten pulsen muss, und das hat mechanische Kräfte zur Folge, die dann diese Schläge oder so, dieses laute Geräusch verursachen. Das ist leider Gottes bis zum heutigen Tag nicht zu vermeiden, und ängstliche Gemüter tun sich ein bisschen schwer, wenn sie längere Untersuchungen ertragen müssen. Aber wie gesagt, es hängt natürlich auch zum Teil davon ab, wenn man den Patienten vorher überzeugen kann, was herauskommen kann und was man unter Umständen für komplizierte und für ihn unangenehme Prozeduren anstelle solch einer medizinischen Bildgebung dann mit ihm anstellen müsste, dann wird es im Zweifelsfall natürlich gerne über sich ergehen lassen. Aber es gibt auch viele, die schlafen schlicht und ergreifend ein, so wie kleine Kinder, wenn sie das erste Mal ins Auto gesetzt werden, mit diesem ständigen Hoppelbewegung in den Schlaf gewiegt werden. So schlafen die Leute auch in den Tomographen ein. Also es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn sie immer einschlafen würden, dann würde man den Kopf auch nicht bewegen, dann wären die Aufnahmen vielleicht schärfer.
Ja, Sie wissen nicht, wie ich nachts schnarche. Aber das ist schon sicher etwas, wo man sagen kann, nebst dem, was da an Herausforderungen ist und auch ein Mensch sicher mit Befürchtungen hingeht, sind hier sehr, sehr viele große Fortschritte erzielt worden, wenn es darum geht, dann auch, sicher, Sie haben es ja genannt, diagnostisch sehr vieles sagen zu können, wo und an welchen Stellen innerhalb kürzester Zeit welche Schädigungen wie eingetreten sind, was man daran behandeln kann und. Die gesellschaftliche Akzeptanz von Wissenschaft auch in diesem medizinischen Bereich erstreckt sich ja viel weiter als in der Frage der Diagnostik, dann in die Frage der sogenannten Therapie, sage ich jetzt einfach mal. Also der Frage, nebst dem, was ich erkannt habe im MRT, was kann ich tun? Auch gerade Ethik und, gerade auch Kirche, stellt da teils sehr, sehr enge Grenzen auch auf. Ich nehme mal einen Bereich hinaus, da könnte man ja vielleicht einen kleinen Moment hineingehen. Das, was Sie nennen, genetische Veränderungen, Transgenetik, also zu sagen, mit Hilfe entsprechender Genforschung vielleicht auch Möglichkeiten zu schaffen, dass Heilung, Therapie in solchen sehr komplizierten Krankheitsbedingungen sich stärker durchsetzt. Kirche spricht dann mal sehr schnell vom Menschen als Ersatzteillager, von dem an die Stelle Gottes treten und. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie da weniger Berührungsängste haben. Ist das richtig?
Gut, auch der Wissenschaftler ist ja ständig gezwungen, dass das, was er in dem Zusammenhang anfangen möchte, beziehungsweise untersuchen möchte, genehmigungspflichtig ist. Also es kann kein Mensch hergehen und kann also zum Beispiel sogenanntes transgenes Tier herstellen. Wobei man dazu sagen muss, dass, und bis im Moment ist es ja eigentlich vom Organismus her bisher bei der Maus geblieben, noch höhere Tiere, ein paar erste Versuche gibt es auch schon an der Ratte, aber bei höheren Säugerorganismen ist dieses noch nicht gelungen. Was man in der Regel bei solchen transgenen Tieren macht oder als Ziel hat, dass man diesen komplexen Stoffwechselvorgang, dem wir allen unterliegen, dass man diesem auf die Spur kommen will, wo es Ausfälle sind, beziehungsweise, nehmen wir ein einfaches Beispiel, Sie wollen wissen, was hat es zur Folge, wenn ein bestimmtes Enzym ausgefallen ist. Dann würde man jetzt zum Beispiel eine Maus herstellen, die, bei der dieses Enzym oder die biochemische DNA-kodierte Vorschrift, wie dieses Enzym synthetisiert wird, wird einfach ausgeschaltet, dann hat dieses Tier also diesen Enzymweg nicht und dann schaut man nach, was fällt aus. Dann stellt man zum Beispiel fest, dass wir vielfach abgesichertes System sind. Sie können manchmal völlig lebenswichtige Enzyme, von denen man bisher gar nicht sich vorstellen konnte, wenn die ausfallen, dass der Organismus noch leben kann. Trotzdem funktioniert das noch. Es ist natürlich nicht annähernd so belastbar. Aber so haben wir sehr viele Reserven und das Ineinanderspiel solcher Prozesse zu verstehen zunächst einmal, ist es unerlässlich, dass man solche Tiere herstellt. Wenn Sie das jetzt auf den Menschen übertragen, was man beim Menschen in der Zukunft vielleicht machen könnte oder machen sollte oder wünschenswert wäre, der Betroffene, der unter Muskoviszidose leidet, der würde sich wahrscheinlich wünschen, dass man bei ihm ein bestimmtes Gen abschalten könnte, dass es nicht mehr zu dieser Fehlreaktion kommt. Ob und in welcher Zeit es gelingt, dieses unter solchen Voraussetzungen zu machen, dass kein Schaden angerichtet wird, steht im Moment noch in der Zukunft, kann man noch nicht beantworten. Aber andererseits muss man natürlich sagen, wenn man diese Methode, das Instrumentarium gar nicht erarbeitet, wird man es auch nie in der Hand haben. Aber ich will mich nicht vor der im Grunde genommen vielleicht inhärent drinsteckenden Grenzfrage, die Sie gestellt haben, drücken. Kann man dieses verantworten? Ich meine ja, wenn man es unter den Bedingungen, die auch die Gesetzgeber inzwischen festgelegt haben, tut und sagt, also ich muss es einfach einem Gremium vorstellen können und dieses überzeugen können, dass es akzeptabel ist, diese Versuche jetzt zu machen. Und da haben wir eigentlich in unserem Land Voraussetzungen, die tragfähig sind, Aber wie gesagt, dann müssten sich halt auch alle dran halten. Es gibt auch Leute, die dann sagen, ja, es gibt zwar ein Gremium, aber ich bin trotzdem dagegen und ich werfe eben dem die Scheiben ein, weil der an solchen Dingen arbeiten will, um Bildschaft zu.
Das heißt, es braucht einen gesellschaftsethischen Konsens oder zumindest einen Magnus-Konsensus, den Versuch, einen möglichst breiten Konsens über einen Ethikrat oder immer wieder herzustellen. Ich stelle mir auch vor, das große Angstproblem ist ja immer das, dass wir in den entsprechenden Büchern und alten und neueren Kinofilmen Frankenstein nennen. Also das heißt, da ist irgendwo außen eine Fassade, aber irgendwo unten im Keller ist da noch so ein einsamer Wissenschaftler, der alle Ethikgrenzen überschreitet und eigentlich, so stellt zumindest dieser Roman auch dar, das Gute will. Er will etwas schaffen, was hilft, aber es entsteht das Unmenschliche, das Monster, das letztlich kann man solchen Menschen ja aber eigentlich gar nicht das Handwerk legen. Gibt es die überhaupt oder ist das nur das Angstgespenst unserer Gesellschaft?
Konkret zu der Frage könnten Sie sagen, in unserem Land brauchen Sie die Angst nicht zu haben, denn die Forschung ist so teuer, der kann im Keller nicht arbeiten, weil er das Geld gar nicht dazu hat. Also die Gefahr ist eigentlich gebannt. Ob die in einem anderen Land vielleicht gemacht wird, sei mal dahingestellt. Aber lassen Sie mich ein ganz provokantes Statement mal vorne ranstellen. In unserem Land hat man manchmal den Eindruck, dass der erste Artikel des Grundgesetzes nicht mehr lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern der müsste inzwischen lauten, die Ängste des Menschen sind unantastbar. Sie glauben gar nicht, Menschen lassen sich einfach ihre Ängste nicht nehmen. Das hat, da spricht die moderne neurologische Forschung wieder eigentlich Bände dafür, einen durchaus physiologischen Grund. Wir haben im Gehirn ein Organ, das ist der sogenannte Mandelkern oder die Amygdala. Die ist zuständig für Furchtreaktionen bzw. Fluchtreflex und dergleichen, was man früher, man muss ja genetisch immer eigentlich so weit zurückgehen, als der Mensch noch in der freien Natur gelebt hat und viele Verhaltensprozeduren resultieren noch natürlich aus dieser Zeit. Wie gesagt, diese Amygdala steuert unser Fluchtverhalten. Und es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo dieses Organ übernimmt, ist die Ratio ausgeschaltet. Man kann einen anderen Lebensbereich vielleicht nennen. Jeder hat schon irgendwann einmal den Spruch gehört, also da hatte ich einen Block in der Prüfung und konnte überhaupt nichts mehr sagen. Als Prüfer wird man natürlich darauf nicht eingehen können, sonst hätten jeder Schüler oder jeder Student hätte nur noch eine Blöcke und würde sich vor jeder Überprüfung drücken. Aber es ist tatsächlich so, dass manchmal dieses passiert und es gibt hier keine jüngere Teilnehmer, die vielleicht noch Kinder im Alter von vielleicht 3 bis 5 Jahren haben. Das Allerdümmste oder Schlimmste, was man mit Kindern oder Schülern anstellen kann, wenn man ihnen unreflektierte Ängste aufdrückt. Also zum Beispiel in meiner Kindheit, da ging es noch, wenn du dieses oder jenes nicht tust, dann hol dich der Nachtgab. Oder ein anderer hat mir erzählt, dann musst du in den Keller. Da kann man in der Tat bei Kindern, die nicht rational reflektieren können, was dieses Drohinstrumentarium bedeutet, bestimmte Eindrücke in dieser Amygdala wecken, die fast nicht mehr über die Lebenszeit ausrottbar sind. Das sind also ganz mühsame psychologische Prozesse über längere Zeiträume, wenn man sowas wieder nochmal beseitigen will. Also es ist, und da muss man auch dazu sagen, man kann mit rationalen Argumenten, wenn erst diese Ängste schon mal greifen, eigentlich nichts mehr erreichen. Der Neurologe Spitzer von der Universität Ulm vergleicht das immer mit diesem schönen Beispiel, dass er sagt, stellen Sie sich mal vor, da sitzen also zwei Menschen in der Urzeit am Lagerfeuer und am Waldrand taucht der Säbelzahntiger auf. Das war es in früheren Zeiten der Hauptfraßfeind des Menschen. Wer wohl eher überlebt? Derjenige, der sofort die Flucht ergreift oder der andere, der erst einmal den Kopf in die Hand legt und nachdenkt, was wohl das Beste wäre, wie man dieser Situation begegnen könnte, der wäre heute natürlich ausgerottet. Also diese Furchtreflexe, die sind schon einfach ernst zu nehmen, aber man muss natürlich mit derselben Konsequenz sagen, das heißt ja nicht, dass diese Ängste berechtigt wären. Also man sollte alles tun, dass es nicht zu diesen Ängsten kommt, wenn es sie denn tatsächlich auftreten. Deswegen sollte auch die Gesellschaft natürlich tunlichst darauf achten, dass es nicht zu Fehlreaktionen in dieser Hinsicht kommt.
Es gibt ja so das geflügelte Wort, und das kann vielleicht auch im Blick auf Wissenschaft und gesellschaftliche Akzeptanz gelten, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist. Es ist sicher so, dass ganz klar Angst auf jeden Fall im Blick auf viele unserer ganz intuitiven Taten dringendst notwendig ist. Das hat uns vor vielem, vielem auch immer wieder bewahrt. Aber wenn man im gesellschaftlichen Diskurs immer nur auf Ängste setzt, dann wird es sehr, sehr schwer. Kennen Sie eine wissenschaftliche Diskussion, wo Sie sagen, die ist viel zu sehr angstbesetzt im Vergleich zu dem, was durch rationales Überlegen jetzt auch eigentlich ganz einfach weiterzutreiben wäre im positiven Sinne?
Da könnten wir ein abendfüllendes Thema draus machen, den stundenlang darüber diskutieren. Nehmen wir mal vielleicht kanzerogene Stoffe, krebserregende Stoffe. Man spricht in der Hinsicht heutzutage fast schon das Geschäft, über das Geschäft mit der Angst. Kein Mensch hat wahrscheinlich jemals, oder es gibt niemanden, der nicht schon ständig gehört hat, also das seien kanzerogene Stoffe. Wenn man dann jemand aber fragt, was es denn bedeutet oder was man damit meint, dass ein Stoff krebserregend sei, dann ist natürlich schon Fehlanzeige. Und die allermeisten Stoffe, von denen man heute spricht, dass sie krebserregend sind, sind dieses gar nicht. Sondern man müsste eigentlich wissen, wie wird ein Test durchgeführt, bei dem es darum geht, ob ein Stoff kanzerogen ist. Normalerweise ist die Pharmaindustrie oder auch anderen Bereichen ist es üblich, dass man an ein Tier so lang steigende Dosen von einer bestimmten Substanz verfüttert, bis ein Tumor entsteht. Wenn fast nichts passiert, was bei einem Tier mit Sicherheit immer auftritt, ist ein sogenannter Blasenkrebs. Und zwar einfach deswegen, dieses Tier, dem diese Chemikalie verabreicht worden ist, muss ja irgendwann einmal diese Stoffe wieder ausscheiden. Das sind dann aber ganz erkleckliche Mengen. Das Tier bekommt dann, und das hat eigentlich mit der Krebserzeugung gar nichts mehr zu tun, eine sogenannte chronische Blasenentzündung. Eine Entzündung bedeutet eigentlich immer, dass sie eine verstärkte Zellteilungsrate haben. Und wir haben in unserem genetischen Code an dem Ende des DNA-Fadens, der die Eigenschaft einer Zelle bestimmt, sogenannte Endallele, und bei jeder Zellteilung wird ein Stück abgeschnitten. Und irgendwann einmal ist dieser Vorrat aufgebraucht. Und dann geht es sozusagen ans Eingemachte, dann degeneriert diese Zelle und wird transformiert, also tuberös. Wenn Sie allerdings jetzt alles dazu beitragen, dass es nicht zu dieser chronischen Entzündung kommt, dann kriegen Sie natürlich auch keinen Tumor. Wenn Sie zum Beispiel aus den im Moment populären Erdbeeren die Stoffe extrahieren, können Sie problemlos einen Tumor damit erzeugen, wenn Sie die Konzentration erhöhen. Wenn Sie Kaffee eindicken und die Reste nehmen und an ein Tier verfüttern, kriegen Sie einen Tumor, überhaupt keine Frage. Also mit anderen Worten, wenn man das also auftragen würde auf eine Koordinate, dann ist in der Anfangskonzentration haben sie überhaupt keine Reaktion und dann steigt es plötzlich an. Das sind immer solche Fälle, wo ich eine chronische Infektion im Organismus erzielt habe und dass dann ein Tumor daraus entsteht, ist eigentlich gar keine Frage. Warum entsteht es aber nicht mit geringen Konzentrationen? Oder nehmen wir einen anderen Fall, da kann ich auch das dran aufheben. Vor ein paar Jahren, die Älteren haben das vielleicht noch in Erinnerung, stand mal in einer berühmten auflagenstarken Zeitung, dass im Bier Nitrosamine seien, und Nitrosamine sind eine chemische Substanzklasse, die also bekanntermaßen kanzerogen ist. Wenn man diese Aussage so nimmt, stimmt sie natürlich, aber es ist trotzdem Blödsinn. Blödsinn deswegen, weil wir auch in unserem Körper zum Beispiel ein ganz wichtiges Molekül ist das Stickstoffmonoxid, was auch in den Autoabgasen kommt, aber natürlich auch in unserem Körper eine hormonelle Wirkung hat. Wenn dieses NO auf sogenannte sekundäre Amine trifft, entsteht ein Nitrosamin, auch in unserem Körper täglich und zu jeder Zeit. Aber wir haben Mechanismen, die genau mit der Entstehung von solchen Substanzen fertig werden, sofern sie nicht in zu hoher Konzentration auftreten. Also das, was wir selber an Nitrosaminen produzieren in unserem Körper, ist wesentlich mehr als das, was wir im Bier vorfinden. Und deswegen dieses zu trinken, erzeugt keine Gefahr. Nichtsdestotrotz, wenn Sie natürlich in hohen Konzentrationen Nitrosaminen an Menschen verwittern, erzeugen Sie einen Tumor, das ist überhaupt keine Frage. Also da werden einfach Geschäfte gemacht mit der Angst. Und die Furcht vor Tumorerkrankungen ist natürlich riesig. Klar, keiner will an diesem erkranken, das ist völlig verständlich. Aber umso mehr sollte man deswegen mit diesen Ausdrücken einfach vorsichtig umgehen, um nicht unbedingt also jemanden ins Boxhorn zu jagen, wo es wirklich nicht notwendig ist. Das könnten Sie also jetzt noch auf Tierschutz oder
Kern. Aber bleiben wir mal an der Stelle. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit das Ihr Spezialgebiet betrifft, aber wenn man das sich so anhört als Laie, müsste man ja dann in der Konsequenz sagen, dann sind wir im Bereich der Krebsforschung eigentlich in einer Art Sackgasse und ganz am Anfang, weil wir das über Stoffe gar nicht bestimmen können. Im Prinzip könnte jeder Stoff krebserregend sein oder auch nicht. Habe ich das richtig verstanden oder war das jetzt wiederum der falsche Schluss aus dieser Sache?
Das war in der Tat ein falscher Schluss. Also man kann davon ausgehen, dass die Mehrzahl aller Tumore entstehen nicht so sehr durch Chemikalien und deren Aussetzung, sondern einfach auf Prozesse, die diese Zellteilungsrate erhöhen. Um Ihnen ein anderes Beispiel zu geben, eine Ratte hat nach 3 Jahren in etwa so viele Zellteilungsprozesse durchgemacht wie der Mensch mit 80 Jahren. Und die durchschnittliche Krebshäufigkeit bei der Ratte nach 3 Jahren und bei Menschen mit 80 Jahren ist genau gleich, um 1% verschieden. Also mit anderen Worten, all diese Zellteilungsprozesse ist das Entscheidende, was passiert. Und dann ist natürlich auch ein Lieblingsthema meinerseits, wenn wir über Tumore reden, dann reden wir über eine dermaßen Vielfalt, dass es eigentlich, und noch schlimmer ist es eigentlich, wenn man sagt Krebs. Genau genommen müsste man eigentlich immer sagen, jetzt nehme ich mal einen medizinischen Ausdruck, welcher neoplastische Vorgang ist in diesem Menschen gerade relevant? Denn jede Tumorart hat eine andere Strategie, wie sie die menschliche Abwehr überlistet. Wir haben ein ganzes Repertoire an Verfahren im Körper, die normalerweise dafür Sorge tragen, dass es nicht zu Fehlgewebsbildungen kommt. Aber die Tumore haben inzwischen die Strategien entwickelt, wie man genau diese Abwehrkräfte überwinden kann. Deswegen, und das ist wahrscheinlich die Zukunft der Tumorbehandlung in den kommenden Jahren, die sogenannte individuelle Medizin, dass man erreicht, dass das Wachstum zunächst einmal so gestoppt wird, bis ich genau weiß, welcher Zelltyp ist derjenige, der im Körper vorliegt, und dann die Strategie darauf abstellt, wie ich genau diese Tumorart überwinden kann. Bisher, oder inzwischen ist es schon besser geworden, aber in der Vergangenheit hat man eben mit Schrot geschossen, und dass da natürlich alles Mögliche getroffen wird, liegt auch auf der Hand. Also ich würde sagen, in 5 bis 10 Jahren werden Tumorerkrankungen vieles von ihrem Schrecknis verloren haben.
5 bis 10 Jahre, sagen Sie. Das ist natürlich hochinteressant, könnte man noch lange, lange dran bleiben, aber das soll ja nicht heute unser einziges Thema sein, die Frage der Tumorforschung. Deswegen gehen wir gerade zu dem, was Sie auch mit benannt haben und was da ja ein wenig in der Forschung zusammenhängt damit und sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiert wird in unserer Gesellschaft, die Frage der Versuche an Tieren. Wenn Sie meine Tochter fragen, die ist 7 Jahre alt, dann würde ich sagen, Papa, kein einziges Tier, kein einziges. Du isch keins und der Herr Professor Leibfritz, der macht keinen einzigen Versuch an irgendeinem. Können Sie so eine Haltung verstehen und einordnen oder sagen Sie, alle Leute, die diese verständliche Haltung mit 7, dann mit 23 noch pflegen, die haben irgendwo in ihrer psychologischen Persönlichkeitsentwicklung etwas nicht nachvollzogen oder. Da geht es ja auch viel um gesellschaftliche Akzeptanz.
Gut, Konfliktlinien haben wir natürlich überall in der Gesellschaft. Der Gesetzgeber hat dieses vergleichsweise eindeutig geregelt. Fällt sich aber natürlich auch ständig wieder in den Rücken. Der bei weitem größte Anteil der Tierversuche, die im Moment passieren, die sind von Gesetz wegen vorgeschrieben, bei allen möglichen Testsubstanzen. Wenn Sie heute in der Pharmafirma ein neues Medikament propagieren wollen und haben nachgewiesen, dass es für die oder jene Pathologie wirksam ist, dann müssen Sie das in vielen Tierversuchen getestet haben. Also insofern müsste man dann eigentlich von vornherein sagen, diese Tests wollen wir nicht mehr und wir sind aber auch bereit, dann darauf verzichten, dass wir neue Medikamente entwickeln. Da wird man drüber reden können, aber man wird nicht sagen können, ich kann das eine tun und nehme das andere nicht zur Kenntnis, das andere Problem. Also da muss man dann natürlich schon Ja und Nein sagen. Dabei muss ich natürlich zusagen, es gibt also eine bestimmte Grenzziehung oder Grenzlinie. Im Allgemeinen sind die meisten Menschen noch vergleichsweise bereit zu sagen, bis zu den Nagern sage ich noch Ja. Und dann kommt also die Grenzlinie zu den Kuscheltieren, also Katze, Hund und dann Primaten. Da gibt es also ganz eindeutig eine Barriere, die dann überschritten wird, wenn es dazu käme oder dazu kommt, dass man solche Versuche dann anordnet. Bei den meisten Tierversuchen ist es ja eigentlich so, dass man dasjenige Tier nimmt, was in der Eigenschaft, die untersucht werden soll, dem Menschen am nächsten kommt. Wenn Sie kardiologische Untersuchungen machen, dann nehmen Sie das Schwein, weil das Schweineherz den in der Physiologie dem Menschlichen sehr nahe kommt. Bei anderen Organen nimmt man andere Dinge. Und die Primaten, die nimmt man im Zweifelsfall, wenn es darum geht, Forschungen am Gehirn zu betreiben. Und wie gesagt, dort sind eigentlich strikte Regeln festgelegt. Aber an diesen Regeln wird natürlich geknapst. Es gibt ein Bundesland in Deutschland, wo die dort regierende Koalition beschlossen hat, also Primatenversuche sind zu verhindern. An der besagten Universität gibt es also einen Forscher, der diese solche Art Versuche machen will und macht. Er reicht die ein, lässt sie sich genehmigen und die Landesregierung lehnt sie ab. Sie verliert natürlich den Prozess, der klagt dagegen, den Prozess verliert, weil das einfach grundgesetzwidrig ist, so eine Verhaltensweise. Aber das Gericht ist natürlich bemüht, allen Aspekten Recht zu geben und sagt, das Land hat aber nach einem Jahr nochmal die Chance, das zu präzisieren, was sie da, warum sie es abgelehnt haben. Nach einem Jahr reichen die wieder was ein. Der betreffende Hochschullehrer klagt dagegen, kriegt vor Gericht wieder Recht, weil es einfach nicht rechtskonform ist. Aber die Folge ist jetzt die, wenn Sie in der Biologie auf solch einer Thematik zum Beispiel eine Doktorarbeit machen wollten, dann dauert das in der Gegend zwischen 3 bis 5 Jahre. Welcher Doktorand nimmt in Kauf, dass er vielleicht nach 1 oder 2 Jahren nicht mehr an dem Thema weiterarbeiten kann? Das heißt, wie man neudeutsch zu sagen pflegt, die normative Kraft des Faktischen hat natürlich bewirkt, dass der keine Mitarbeiter mehr kriegt. Der gewinnt zwar jeden Prozess und dem Land wird auch ständig vor Augen gehalten, dass es rechtswidrig diese Beschlüsse fasst, aber das Faktum ist natürlich trotzdem, dass diese Arbeit verhindert werden. Wobei kaum jemand sich eigentlich mal die Mühe macht, also ich kann jeden eigentlich dazu einladen, an die Zentren mal zu gehen und zu sehen, wie diese Versuche ablaufen. Die sehen tatsächlich nicht so aus, wie das, was man in diesen Horrorfilmen dann sieht. Also ich habe selber in Magdeburg das mal bei einem Primatenzentrum gesehen. Da ging es darum, also bestimmte fast intellektuelle Fähigkeiten bei so einem Tier festzustellen. Das Tier würde nie in den Versuchsstuhl hineingehen, wenn es dieses nicht freiwillig wollte. Also das können sie gar nicht erreichen. Dieser betreffende Affe, der hatte dort auch den Ruf eines sogenannten Morgenmuffels. Mit dem hätten sie am frühen Vormittag jetzt überhaupt nichts anfangen können. Am Nachmittag hat er das gerne gemacht. Also in dem Sinne auch menschliche Züge. Und was natürlich auch niemand glaubt, dass das Gehirn schmerzfrei ist. Sie Wir haben keine Nervenendigungen innerhalb des Schädelknochens, also im zerebralen Gewebe. Und deswegen ein Großteil der Operationen, die heute gemacht werden, das heißt, also wenn ein Tumor herausgenommen wird oder auch jetzt sogenannte Tiefenstimulation am Gehirn, die werden eigentlich alle am wachen Organismus gemacht. Was äußerlich gemacht werden muss, wird natürlich durch Anästhesie so gemacht, dass sie keinen Schmerzen empfinden, aber im Gehirn selber, da muss der Operateur merken, ob er da was anrichtet oder nicht.
Wir kommen noch zu einem Punkt der Frage gesellschaftlicher Akzeptanz von Wissenschaft, die uns gerade immer mal wieder in den Medien beschäftigt. Und das ist die Frage, inwieweit Wissenschaft wirklich auch originäre eigene Leistung vollbringt oder aber, Beispiel Doktorarbeiten, ja, eigentlich nicht eigene Leistung vollbringt, sondern nur von anderen zusammenschreibt, plagiatiert und, das dann unter entsprechendem Namen veröffentlicht, die entsprechenden Dinge dafür bekommt und somit in Verruf gerät. Da gab es ja auch sehr populistische Diskussionen darum, da gibt es aber auch auf der anderen Seite Versuche, vielleicht das eine oder andere zu decken und. Was denken Sie, hat das Auswirkungen auf die Frage der Akzeptanz von Wissenschaft in der Gesellschaft?
Gut, das hat natürlich in jedem Fall Auswirkungen, denn das waren Vorgänge, die so nicht sein sollten oder nicht sein dürfen, zum Teil auch kriminell sind. Wenn Sie mir schon die Gelegenheit geben, darauf etwas zu sagen, dann würde ich das gerne ein bisschen ausführlich machen. Also der Fall, den Sie vermutlich im Kopf haben, ist ja Baron zu Guttenberg. Der dem nachgewiesen worden ist, nachgewiesen werden konnte, wo er also überall geklaut hat. Dazu muss man sagen, also wissenschaftlich geklaut wurde eigentlich seit Urzeiten und abgeschrieben natürlich auch. Nur hat es in der Vergangenheit, war es schwieriger, dieses festzustellen, weil es das, da kommt den Menschen die seine natürliche Faulheit entgegen. Sie mussten früher in die Bibliothek gehen, mussten vieles lesen, wenn sie irgendwas an guten Ideen irgendwo her haben wollen. Und da war die natürliche Trägheit eigentlich auch ein Riegel davor, das aufwendig alles abzuschreiben, sondern man hat versucht zu verstehen und hat dann natürlich die gleiche Idee natürlich hingeschrieben, im Zweifelsfall mit den eigenen Worten. Das würde heute nie auffallen. Warum ist es bei dem Gutenberg so aufgefallen? Und jeder von Ihnen kann das problemlos Leute selber machen, wenn Sie eine Sekretärin haben, die so eine halbe Doktorarbeit abtippt, dass Sie das in Google reingeben können, dann kriegen Sie sofort raus, was wo schon gestanden ist. Hätte der betreffende Herr das vorher lesen müssen und selber pinseln und wieder zusammentragen, dann hätte er natürlich und hätte das Copy und Paste, was man heute am Computer zur Verfügung hat, nicht zur Verfügung gehabt, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, muss ich den Satz jetzt auch noch hinschreiben, kann ich das nicht mit einem Wort abkürzen und kein Mensch hätte das festgestellt. Diejenigen, die jetzt also Gutenberg überführt haben, haben eigentlich auch keine große intellektuelle Leistung erbracht, weil, wie gesagt, das kann jeder von Ihnen sich an den Computer setzen und wenn er den Text hat oder wenn Sie dann noch eine Textkopiermaschine haben, die dann das, was kopiert worden ist oder fotografisch aufgenommen worden ist, wieder in einen normalen recherchierbaren Textfile umwandelt, dann können Sie das eigentlich selber machen. Was bei Gutenberg sicherlich auch ein Problem war, was ich vermute, was dahinter steckt. Es gibt in Deutschland eine Art Kleinindustrie von solchen Ghostwritern. Dort können Sie hingehen, können einen Vertrag mit denen schließen und dann schreiben die Ihnen bestimmte Dinge. Wenn jemand das lesen und sich mal besser darüber informieren will, dann kann er also ein Buch von Volker Rieble, das Wissenschaftsplagiat, das ist ungefähr ein starkes Jahr vor Gutenberg herausgekommen, das ist ein Ordinarius in München für öffentliches Recht und Arbeitsrecht, wo er also zig anderen Professoren oder auch anderen Personen nachgewiesen haben, dass ganze Gesetzeskommentare waren abgeschrieben und mussten, da waren die Bücher schon gedruckt, mussten wieder eingestampft werden, weil es natürlich nachweislich war, dass es also geklaut war. Der schönste Fall, der dort beschrieben ist, ist von einem wirtschaftlich sehr erfolgreichen Wirtschaftsanwalt aus Münster, der in späten Jahren noch den Ehrgeiz entfaltet hat. Er möchte sich habilitieren und hat dann an der Universität Erlangen so ein Verfahren eingereicht. Hatte aber natürlich nicht die Zeit, er musste ja Geld verdienen, um so eine Habilitationsschrift zu erstellen. Und hat dann also so einen Ghostwriter angestellt. Das kam dann auf, weil besagter Ghostwriter, er war schon im öffentlichen Strafvollzug. Das heißt, er hat ein Verfahren am Hals wegen solcher Arbeiten. Und nur weil das Landgericht Bonn dann der Universität Erlangen eine Mitteilung gemacht hatte, ist das auch aufgeflogen und wurde dann niedergeschlagen. Wir haben vielleicht immer noch die fatale Situation, dass dieser Titel mit den Buchstaben DR vor dem Namen gesellschaftlich halt so wünschenswert ist oder vielleicht auch Vorteile verschafft. Wäre es, und da haben die Amerikaner zweifellos einen Vorteil, das heißt das PhD in den Naturwissenschaften und das Renommee ist eigentlich nicht besser, ob man das PhD hat oder nicht. Das sollte man vielleicht auch machen, dass niemand in die Versuchung kommt, er meinte, er könne nur Karriere machen, wenn er den Doktortitel hat. Aber wie gesagt, wissenschaftlich geklaut worden ist zu allen Zeiten. Die Intensität, mit der dieses geschieht, ist natürlich zum Teil unterschiedlich, weil andererseits ist es auch so, selbst nobelpreiswürdige Dinge haben Vorläufer gehabt. Niemand kann ex ovo aus dem Nichts irgendeine total geniale Sache schaffen, ohne auf anderen einfach aufgebaut zu haben. Das ist nun einfach mal so. Und die Grenzlinie, wo habe ich eigentlich was übernommen oder wo habe ich es nicht übernommen, ist manchmal fließend. In den Naturwissenschaften sind wir vielleicht in der etwas, sagen wir mal, privilegierten Situation, weil im Gegensatz zu den Geisteswissenschaften müssen sie ja Experimente vorweisen. Und die müssen sie halt gemacht haben. Oder sie müssen sich auf den Finger saugen. Da gibt es natürlich auch diese Fälle, wo Leute einfach schlicht geflunkert haben und was zusammen sich gedacht haben, was plausibel klang, aber natürlich nie im Experiment verifiziert worden ist. Das ist genauso Betrug, wie das andere Betrug ist. Aber wir sehen in dem Fall natürlich auch eine gewisse menschliche Schwäche, die Akzeptanz, wenn man irgendetwas vollbracht hat oder wenn man diese Titel hat, hat Folgen und deswegen wird der Mensch dann schwach und meint, da nachgeben zu müssen.
Das beeindruckt mich, dass Sie das so nüchtern, sachlich und auch in diesem Sinn eingestehen, den Blick auf Ihre eigene Zunft schlicht und einfach analysieren. Wie es mich überhaupt beeindruckt, dass Sie als ein Wissenschaftler, der, das merkt man Ihnen ja an vielen, vielen, vielen Stellen Ihrer Statements an, ganz intensiv sich bis in die Verästelungen hinein der entsprechenden Analyse und hoher Kenntnis erfreut, es nichtsdestotrotz auch in einem Plauderton in der wachsenden Kirche hier uns gegenüber anbringen kann. Das ist sicher ein Stück von Akzeptanz von Wissenschaft in unserer Gesellschaft, nicht jeden einzelnen Maßgabe an der Stelle erklären zu können, aber auf jeden Fall das Dialogische, die Gesprächsbereitschaft und das, was an der Stelle auch Gesellschaft immer wieder interessiert, dann auch aufnehmen und beantworten zu können. In diesem Sinne vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Professor Leibfritz, für das Unter den Linden sein mit Ihnen zusammen. Danke. Unser Dank bekommt auch einen ganz praktischen Ausdruck. Da können Sie jetzt ein Experiment daraus machen, eine kleine Versuchsreihe. Zum einen, wie Sie es aus diesem kunstvollen Flechtkorb herausbringen und zum anderen, wie Sie es dann und wann Sie es dann genießen, vielleicht mit anderen zusammen. Wohl bekomm's und vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Sie haben meine Schwäche erkannt. Aber ich kann Ihnen sagen, ein praktischer Fall, der schon mal vorgekommen ist, es gab mal einen Mediziner, der hatte auch wertvolle Weine gesammelt und hatte die in dem Schrank verschlossen, weil er natürlich seinen Söhnen auch nicht unbedingt getraut hat. Und er hat ihn natürlich horizontal gelagert, wie es vorschriftsmäßigerweise natürlich Sache ist. Und hat sich dann doch im zunehmenden Alter dann gewundert, warum eine ganze Reihe von diesen Flaschen weitestgehend leer waren, als er sie aus diesem eigentlich verschlossenen Schrank herausgenommen hat. Und vielleicht haben Sie das schon mal gesehen bei den bei der Rückenmarkpunktion, da wird ja mit einer langen Nadel in das Rückenmark reingestochen und dann hat man so einen Drei-Wege-Hahn, da kann man also etwas herausziehen, um 90 Grad drehen und es abfüllen. So hat also der Sohn dann die Weinflaschen geleert.
Auch ein Nutzen der Wissenschaft und sicher gesellschaftlich akzeptiert, wenn das entsprechend geht. Ihnen allen selbstverständlich zum persönlichen Gespräch mit Herrn Professor Leibfritz noch herzliche Einladung. Und wenn Sie dann möchten und Dauerkartenbesitzer sind, am 30. Juni, also morgen in einer Woche, Samstag in einer Woche, wieder unter den Linden, dann mit der Chefin des BUND hier in Baden-Württemberg, Dr. Brigitte Dahlbender, die zum Thema Schöpfung bewahren hier in der Wachsenenkirche zu Gast sein wird. Herzliche Einladung auch wieder dazu. Einen weiter schönen Tag hier auf der Landesgartenschau.